Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. So Gott will und wir leben, um Jakobus zu zitieren, wollen wir am kommenden Sonntag fortfahren mit der Betrachtung des Jakobusbriefes. Heute wollen wir auf ein Wort achten aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 6, aus dem Vaterunser. Da heißt es in der fünften Bitte, Matthäus Kapitel 6, Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wir nehmen noch die Verse 14 und 15 hinzu. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Wir haben heute Morgen im Gebetskreis bereits über das Vaterunser gesprochen, beziehungsweise wir haben es gebetet. Es ist ein Mustergebet, das uns der Herr Jesus Christus mit auf den Weg gegeben hat. Das heißt, es muss nicht unbedingt Wort für Wort so gebetet werden, obwohl das gut ist und sehr nützlich. Aber dieses Gebet, der Geist dieses Gebetes, sollte uns prägen, sollte unser ganzes Gebetsleben prägen. Und wir teilen es auf in drei Teile. Einmal geht es um Gottes Belange. Das finden wir in den ersten drei Bitten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dann geht es um unsere Bedürfnisse. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Gemeint ist der Satan. Erlöse uns von dem Bösen. Und der dritte Teil besteht aus Lobpreisungen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Uns soll es heute Morgen um die fünfte Bitte zu tun sein, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Es geht also um die Vergebung unserer Schuld, um die Vergebung unserer Sünden. Damit aufs Engste verbunden ist die Bereitschaft, auch anderen zu vergeben. Was ist Schuld? Nun, es gibt in der Bibel verschiedene Begriffe für das Wort Sünde. Verschiedene Aspekte werden uns nahegebracht. Und wenn hier von Schuld die Rede ist, dann geht es um solche Vergehungen, deren wir uns täglich immer wieder schuldig machen. Es geht also nicht um grundsätzliche Vergebung, darauf werden wir gleich noch zu sprechen kommen, sondern es geht um die tägliche Reinigung von Schuld, wobei hier wohl zunächst einmal an die sogenannten Unterlassungssünden gedacht werden muss. Es gibt Tatsünden, das heißt, wir übertreten das Gesetz Gottes, leider immer wieder aufs Neue, und es gibt Unterlassungssünden, das heißt, wir versäumen etwas zu tun. Gott will, dass wir etwas tun, und wir tun es nicht. Im Rechtswesen haben wir es mit sogenannten Unterlassungsdelikten zu tun. Man spricht auch von unterlassener Hilfeleistung. In der Bibel wird das deutlich, um einmal ein Beispiel zu nennen, im Lukasevangelium. Wir haben hier auch im Gottesdienst über diesen Text gesprochen, Lukas Kapitel 7, da geht es um Jesus' Salbung durch die Sünderin, da geht es um die stadtbekannte Sünderin, die dem Herrn Jesus hier viel Gutes tut, im Unterschied zu dem Pharisäer Simon, in dessen Haus unser Herr Jesus eingeladen worden war. Und da macht unser Herr Jesus diesem Simon folgenden Vorwurf ab Vers 44, Lukas 7 ab Vers 44, und er wandte sich zu der Frau und sprach zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Ich betone das einmal, ja? Unterlassungssünde, Schuld, etwas, was er nicht getan hat. Ich bin in dein Haus gekommen, du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Dieser aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Dieser aber hat, seit ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit Salböl gesalbt. Deshalb sage ich dir, ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel Liebe gezeigt, wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Hier deutet der Herr Jesus also an, worin die Wurzel seiner Schuld, der Schuld des Simon, bestand, nämlich darin, dass er selbst nicht von der Vergebung lebte. Ja? Er erkannte sich nicht als Sünder vor Gott, lebte nicht von der vergebenden Gnade Gottes und dementsprechend war auch sein Verhalten. Darum geht es hier also um solche Sünden, die darin bestehen, dass wir etwas nicht getan haben. Und dessen sind wir uns oft gar nicht bewusst. So haben wir heute Morgen gehört in diesem schönen Psalm, dass David darum betet: Herr, wer kann merken, wie oft er fehlt, vergib mir die verborgenen Sünden. Das heißt, wir sind uns dessen oft gar nicht bewusst, dass wir immer wieder schuldig werden, insofern, als wir dem anderen nicht das geben und nicht das zukommen lassen, was er eigentlich nötig hat, was er eigentlich braucht. Wir sind uns dessen oftmals deshalb nicht bewusst, weil wir so sehr mit uns selbst beschäftigt sind. Das ist ja unsere eigentliche Not, die wir von Natur aus ererbt haben, vom Sündenfall her, dass wir uns um uns selbst drehen. Wir neigen dazu, uns ständig um uns selbst zu drehen. Was nicht bedeutet, dass wir nicht auch einmal unsere Not, das, was uns im Augenblick Kummer bereitet, aussprechen dürfen. Im Gegenteil, das dürfen wir dem Herrn sagen und dürfen auch hier und da einmal andere daran teilhaben lassen, mit der Bitte, betet doch darum. Ich brauche eure Gebetsunterstützung. Aber es geht eben auch ein sündiges, ständiges sich um die eigene Achse drehen. Und weil wir dazu neigen von Hause aus, von Natur aus, haben wir dann oftmals keinen Blick für die Not des anderen. Und dann kann es sein, dass man an jemandem achtlos vorübergeht, der vielleicht im Augenblick ein trostvolles Wort braucht. Wir merken das gar nicht. Und werden somit schuldig. Unbewusst schuldig. Wir wollen dem anderen nichts Böses tun. Aber unsere Schuld besteht darin, dass wir ihm das Gute nicht getan haben, dass er im Augenblick nötig gehabt hätte. Also deshalb ist diese Bitte um Vergebung unserer Schuld von allergrößter Bedeutung. Und vergib mir bitte die unbewussten Sünden. Grundsätzlich ist unsere gesamte Schuld, unsere gesamte Sündenschuld, welcher Art sie auch immer gewesen sein mag, vergeben durch das, was der Herr Jesus Christus am Kreuz für uns getan hat. Und das ist eine großartige Botschaft. Das nennen wir Evangelium, frohe Botschaft. Die Sünden der Vergangenheit, die Sünden der Gegenwart, die Sünden auch der Zukunft sind vom Herrn Jesus Christus am Kreuz auf Golgatha gesühnt worden durch sein Blut. Er hat dafür vollkommen bezahlt. Es ist also am Kreuz alles gut gemacht. Die Gnade Jesu, sein wunderbares Erlösungswerk, umfasst unser gesamtes Leben. Nicht nur die Vergangenheit und die Gegenwart, sondern auch die Zukunft. Das Heil ist also umfassend. Es umfasst unser ganzes Leben von der Geburt an bis zu unserem letzten Atemzug. Es umfasst auch die Sünden, die wir leider, ich betone das, leider auch in Zukunft noch tun werden. Wir werden immer schuldig werden am Nächsten. Und wenn wir uns noch so viel Mühe geben. Auch dafür starb der Herr Jesus Christus bereits am Kreuz. Ich lese dazu einmal aus dem Hebräerbrief einige Verse, Kapitel 9, von Vers 24 an. Da wird das in wunderbarer Weise zum Ausdruck gebracht. Denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist, also in den Tempel, sondern in den Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Auch nicht, um sich oftmals zu opfern, wie der hohe Priester alle Jahre mit fremdem Blut in das Heiligtum geht. Sonst hätte er oft leiden müssen vom Anfang der Welt an. Nun aber, am Ende der Welt, ist er ein für allemal, das wollen wir dick unterstreichen, ist er ein für allemal erschienen, durch sein eigenes Opfer die Sünde aufzuheben. Und wie den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist auch Christus einmal geopfert worden, die Sünden vieler wegzunehmen. Zum zweiten Mal wird er nicht der Sünde wegen erscheinen. Der Herr Jesus wird nicht noch einmal wiederkommen, um dann noch einmal zu sterben für Sünden, die wir vom jetzigen Zeitpunkt aus gesehen in Zukunft noch begehen werden, sondern denen, die auf ihn warten zum Heil. Also das eine Opfer, das er am Kreuz auf Golgatha vollbracht hat, das reicht aus für unser ganzes Leben, für die Vergangenheit, für die Gegenwart und für die Zukunft. Deshalb dürfen wir absolute Heilsgewissheit haben. Das ist ein Grund, Gott zu preisen und zu loben. Das ist eine wunderbare, allumfassende Gnade, die uns da in Christus Jesus geschenkt ist. Und davon leben wir. Davon leben wir täglich. Und doch ist es nötig, obwohl alles schon geschehen ist, alles schon gut gemacht ist, durch das Kreuz auf Golgatha, durch den Gekreuzigten, durch sein Blut, das er für uns am Kreuz vergossen hat, trotzdem ist es nötig, immer wieder um Vergebung zu bitten. Das heißt zunächst einmal, dass wir uns unserer Schuld bewusst werden durch das Wirken des Heiligen Geistes und dann, dass wir eben um Vergebung beten. Das erste wird im 1. Johannesevangelium, Kapitel 1, Vers 9 zum Ausdruck gebracht, wo es heißt, so wie unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Dieses Wort bekennen bedeutet vom Grundtext her dasselbe sagen, dass wir also dasselbe sagen wie Gott, dass wir mit ihm übereinstimmen in dem, was er uns über Sünde, über Schuld in unserem Leben zu sagen hat. Dass wir ihm Recht geben. Dass wir sagen, ja Herr, es stimmt, du hast Recht. Es wird mir ganz klar und ganz deutlich, dass ich da schuldig geworden bin. Das ist ein Werk des Heiligen Geistes, dass er uns überführt von der Sünde. Dass wir dann unsere Sünde bekennen in dem Sinne, dass wir sagen, ja Herr, ich gebe es zu, wie David es getan hat. Wir denken an die Geschichte mit Bathseba. Als Nathan ihn zur Rechenschaft zog, im Auftrag Gottes, ich habe gesündigt. Das will Gott hören. Nicht, ich will es besser machen, sondern ich habe gesündigt. Ich bin so, von Natur aus. Und das ist jetzt bei mir auch ans Licht gekommen. Das ist zutage getreten, meine sündige Natur. Ich habe gesündigt. Und dann beten wir um Vergebung. Herr, bitte vergib mir meine große Schuld. Vergib mir meine Sünde. Und das ist ständig aktuell. Und das ist von daher von allergrößter Bedeutung. Diese ständige, tägliche Bitte um Vergebung unserer Schuld ist von daher von allergrößter Bedeutung, als wir ein gutes Gewissen brauchen. Wir müssen ein gutes Gewissen haben. Wir lesen das im Neuen Testament an verschiedenen Stellen, dass beides zusammengehört, Glaube und ein gutes Gewissen. Und wir lesen von den Irrlehrern, dass sie ein Brandmal haben im Gewissen. Die falschen Lehrer haben ein Brandmal im Gewissen. Das heißt also, an irgendeiner Stelle in ihrem Leben haben sie das Reden Gottes ganz bewusst überhört und sind ihre eigenen Wege gegangen. Von daher haben sie ein schlechtes Gewissen. Und was der Mensch dann tut, ist, dass er sein Gewissen ständig betäubt. Im schlimmsten Fall totschlägt. Seinen besten Freund, so möchte man sagen, abgesehen vom Herrn Jesus. Sein Gewissen betäubt er, schlägt er tot. Und ab dem Augenblick hat er ein Brandmal im Gewissen. Das ist typisch für alle Irrlehrer. Sie sind irgendwann einmal in das Licht der Wahrheit Gottes gestellt worden und haben Gott nicht recht gegeben, sind ihren eigenen Gedanken nachgegangen, ihre eigenen Wege gegangen und von daher haben sie dieses Brandmal im Gewissen. Das heißt also, ein gutes Gewissen und der Glaube gehören unbedingt zusammen. Dazu will ich einmal einen Abschnitt lesen, den Watchman Nee geschrieben hat. Ich finde das sehr schön ausgedrückt hier. Da schreibt er, manche Brüder und Schwestern machen die Erfahrung, dass ihr Glaube unfähig ist, sich zu erheben, so oft ihr Gewissen eines Verstoßes gewahr ist. Das Gewissen duldet keine Lücken. Wie der Apostel Paulus sagte, indem du am Glauben festhältst und dir ein gutes Gewissen bewahrst. Von diesem haben sich manche leider gewaltsam losgesagt, also ganz bewusst gewaltsam losgesagt und dadurch am Glauben Schiffbruch erlitten. 1. Timotheus 1,19. Es ist mit dem Gewissen wie bei einem Schiff. Wir können uns da kein Leck leisten. Wenn das Gewissen ein Leck hat, ist der Glaube verloren. Das Gewissen erträgt keine Schuld und keinen Verstoß. Wenn immer es Grund zur Klage hat, ist ein Loch entstanden. Und das Erste, was da durchsickert, ist unser Glaube. Wie sehr wir es auch versuchen, wenn unser Gewissen ein Loch hat, sind wir einfach außerstande zu glauben. Sobald sich in unserem Gewissen eine verurteilende Stimme erhebt, versiegt der Glaube augenblicklich. Dies ist der Grund, weshalb wir uns ein Gewissen bewahren müssen, das uns nicht verklagen kann. Wir sollten Gott um Vergebung unserer Schulden bitten. Dies ist eine äußerst ernste Sache. Auch wenn dies nichts mit der Frage zu tun hat, ob wir das ewige Leben besitzen, so doch zweifellos mit der Frage unserer Gemeinschaft und mit Gottes Erziehungsarbeit. Soweit hier das Zitat von Watchman Nee. Also es ist wichtig, dass wir dieses Gebet immer wieder auch so aussprechen, Herr, vergib uns unsere Schuld. Und was uns hier auffällt ist, dass hier in der Mehrzahl gesprochen wird. Vergib uns unsere Schuld. Das heißt also, wir stehen, wenn wir vor Gott stehen, nicht nur als Einzelne vor Gott, sondern wir stehen immer als eine Gemeinschaft vor Gott, das heißt als der Leib Christi. Das heißt, durch unsere Schuld wird immer der Leib insgesamt beeinträchtigt und auch durch die Schuld der anderen. Das heißt, wir dürfen unsere Sünde, unsere Schuld niemals isoliert betrachten. Andere sind immer mit hineinbezogen. Es ist ja auch in unserer Gesellschaft, der weltlichen Gesellschaft so. Es gibt eine Schuldverflechtung, aus der der Einzelne nicht heraus kann. Und so ist es in der Gemeinde Jesu im Blick auf den Leib Christi. Und darum ist es wichtig, dass wir beten, vergib uns unsere Schuld. Und das bedeutet, dass wir uns immer auch unter die Schuld der anderen mitbeugen und demütigen. Wir haben also niemals Grund, mit dem Finger auf andere zu zeigen und sie zu verurteilen, in diesem letzten Sinne zu richten. Wir haben darüber gesprochen anhand eines Textes aus dem Jakobusbrief. Sondern wir haben immer Grund, uns in priesterlicher Gesinnung unter die Schuld unseres Bruders, unserer Schwester zu stellen und ihre Schuld mit ins Heiligtum Gottes zu bringen. Ob nun der andere die fröhliche Gewissheit der Vergebung empfängt, das hängt nicht von uns ab. Aber uns ist es obliegen, uns darunter zu stellen. Wir haben nie Grund, uns zu erheben über die Sünde anderer. Nie. Weil wir von Natur aus genauso schlecht sind wie die anderen und weil wir mit einbezogen sind in die Schuld auch anderer. Darum vergib uns unsere Schuld. Lernen können wir das besonders an den Beispielen aus dem Alten Testament. im Buch Nehemia, im Buch Daniel, das waren hervorragende Leute, an denen wir wahrscheinlich nichts Sündiges gefunden hätten in ihrem Verhalten, vorbildlich in jeder Hinsicht, ein Nehemia, ein Daniel, und doch beugen sie sich unter die Schuld ihrer Väter, sie beugen sich unter die Schuld des gesamten Volkes, als seien sie selbst schuldig geworden. Das ist ganz wichtig. Herr, vergib uns unsere Schuld. Vergib meine, vergib aber auch die Schuld meiner Brüder und Schwestern im Glauben. Das ist die priesterliche Gesinnung, die Gott durch den Heiligen Geist in uns wirken will. Aber das können wir natürlich nur, wenn wir immer wieder auch diese Sicht haben, dass wir nicht besser sind als die anderen. Ja? Ich bin eins der schlechtsten Wesen, so sagt der Liederdichter, das du dir hast erlesen. Und wenn wir es auch nicht empfinden, so wollen wir es doch glauben. Ja? Wie Luther gesagt hat, die Sünde will geglaubt werden. Manches empfinden wir nicht. Dass wir zu allem Bösen fähig sind. Zu allem Bösen, worüber wir, wenn wir beispielsweise die Zeitung lesen, empört sind. Dass wir auch dazu fähig wären, das können wir nicht immer so empfinden. Aber wir wissen von der Heiligen Schrift her, dass es so ist. Und deshalb glauben wir das, was die Bibel sagt, auch im Blick auf unser sündiges Wesen. Es geht nicht in erster Linie um Gefühle, um Empfinden, sondern es geht um den Glauben an das, was die Schrift hier klar und deutlich bezeugt. Auf dieser Grundlage ist es möglich, auch durch den Heiligen Geist priesterliche Gesinnung zu praktizieren. Wir beugen uns also unter die Schuld, auch hier wenden wir es an, auf unsere kleine Schar, unter die Schuld der ganzen Gemeinde. Wenn wir beten, vergib uns unsere Schuld. Nun sagt uns der Zusatz in dieser Bitte, dass damit aufs Engste verbunden ist, die Bereitschaft, auch anderen zu vergeben. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und da wollen wir zunächst einmal ganz kurz ein Problem anreißen, auf das wir dann später noch einmal zurückkommen. Die Bibel lehrt uns einen ganz entscheidenden und wichtigen Unterschied zwischen dem sogenannten Gesetzesbund und dem Gnadenbund. Ich denke, das ist hier immer wieder auch so verkündigt worden. Und es ist von allergrößter Bedeutung, dass jeder Einzelne von uns darüber ein geistliches Verständnis hat. Dass er unterscheiden kann zwischen dem sogenannten Gesetzesbund vom Sinai her und dem Gnadenbund von Golgatha her. Wesentliches Merkmal des Gesetzesbundes ist, um euch daran zu erinnern, dass von Seiten des Menschen bestimmte Bedingungen erfüllt werden müssen, um den von Gott zugesagten Segen zu empfangen. Und zwar muss das Gesetz Gottes von uns in allen Stücken vollkommen gehalten werden. Sonst geht man des Segens Gottes verlustig. Man kommt unter den Fluch Gottes, man kommt unter den Fluch des Gesetzes, wenn man auch nur ein einziges Gesetz übertreten hat. Und wenn es nur in Gedanken wäre, geht man des Segens Gottes verlustig, im sogenannten Gesetzesbund. Der Gesetzesbund fordert also von uns eine vollkommene Einhaltung jedes einzelnen Gebotes Gottes. Denken wir an die 10 Gebote und viele andere, die uns dann auch noch im Alten Testament oder auch sonst bezeugt werden im Wort Gottes. Also du musst alles einhalten, damit du einen Segen von Gott empfangen kannst, damit du das Leben empfangen kannst. Im Gnadenbund braucht der Mensch keine einzige Bedingung zu erfüllen, um Leben von Gott zu empfangen. Unser Herr Jesus hat als unser Stellvertreter sowohl das Problem der Sünde gelöst, als auch das Gesetz an unserer Stelle vollkommen erfüllt. Bis ins Kleinste hinein. In Gedanken, Worten und Werken. Er war ohne Sünde. Er hat also das Gesetz Gottes in vollkommener Weise perfekt erfüllt. An unserer Stelle als unser Stellvertreter. Und weil er unser Stellvertreter ist, wird uns diese Gesetzeserfüllung Jesu zugerechnet, sodass wir den Segen Gottes voraussetzungslos im Glauben empfangen dürfen. Voraussetzungslos. Wir brauchen also keine Leistung zu erbringen, um des Segens Gottes teilhaftig zu werden. In diesem Gnadenbund können wir Gott niemals in die Pflicht nehmen. Das heißt also, wie die Pharisäer und Schriftgelehrten sagen, ich habe ja dieses und jenes getan, ich habe also jetzt viel in der Bibel gelesen, ich habe viel gebetet, ich bin zum Gottesdienst gegangen, regelmäßig zum Gottesdienst gegangen und dergleichen. Herr, jetzt musst du mich ja segnen. Man versucht, Gott in die Pflicht zu nehmen. Das ist typisch Gesetzesbund. Nun möchte jemand unter uns sagen, das ist mir grundsätzlich klar, aber achten wir einmal darauf, auf diese feinen Gesetzeswege, die wir manchmal gehen, gerade wenn es um die sogenannten Gnadenmittel geht. Denn wer unter uns sagt oder würde behaupten, dass es nicht wichtig sei, in der Bibel zu lesen? Wer unter uns würde sagen, es ist nicht wichtig zu beten? Im Gegenteil, das sind Gnadenmittel, von denen wir reichlich Gebrauch machen sollten. Wer von uns würde sagen, es ist nicht wichtig, an den Versammlungen teilzunehmen? Natürlich ist das wichtig, aber mach bitte keine fromme Leistung daraus, ja? Versuche Gott nicht aufgrund dessen, dass du hier etwas praktizierst, in die Pflicht zu nehmen. Das wäre typisch Gesetzesbund. Ich tue das alles, Herr. Und jetzt bist du verpflichtet, mich zu segnen. Und dann kann es sein, dass wir uns darüber ärgern, wenn Gott einen Menschen segnet, der es nicht so genau nimmt in diesen Dingen. Warum ärgern wir uns darüber? Nun, weil hier der fromme Pharisäer offenbar wird, ja? Unsere Selbstgerechtigkeit, unsere eigene Gerechtigkeit, im Grunde genommen unser Hochmut, unser stolzes, selbstgerechtes Wesen. Auch wenn wir noch so treu sind im Gebrauch der Gnadenmittel, verlassen wir uns im Gnadenbund einzig und allein auf das, was der Herr Jesus an unserer Stelle geleistet hat. Auf seinen stellvertretenden Gehorsam, nicht auf unseren Gehorsam, auf seinen Gehorsam verlassen wir uns. Und wenn du 2 oder 3 Stunden auf den Knien gelegen hast und hast gebetet, stehst auf von den Knien, verlass dich bitte nicht auf dein Gebet, sondern verlass dich auf das, was der Herr Jesus am Kreuz für dich getan hat. Verlass dich einzig und allein auf seine Gnade. Das ist Gnadenbund. Im Gnadenbund werden wir auch im besten Leben immer nur ohne unser Verdienst gesegnet. Gehen wir einen anderen Weg, widersteht Gott uns. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Es sind solche, die sich einzig und allein auf ihn und auf sein Verdienst verlassen. Und wenn es hier nun heißt, vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben unseren Schuldigern, wird dann von uns nicht eine Voraussetzung erwartet, um der Vergebung Gottes teilhaftig zu werden? Wenn wir vergeben, vergibt Gott uns auch. Wenn wir nicht vergeben, dann vergibt er uns auch nicht. Oder? Hören wir noch einmal auf die Verse 14 und 15. Denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ist das nicht eine Bedingung, die wir hier zu erfüllen haben? Ich vergebe meinem Nächsten, damit Gott mir dann auch vergibt. Tue ich es nicht, vergibt er mir auch nicht. Von daher kann man gut verstehen, dass jemand einmal gesagt hat, wenn man es so deutet hier, dass jemand mal gesagt hat, mit diesem Gebet beten sich viele in die Hölle. Sie sind nicht bereit, anderen zu vergeben, also werden sie auch nicht die Vergebung Gottes empfangen. Das ist eigentlich logisch, so zu denken. Aber ist es wirklich so? Nun, lasst uns dieses Problem noch etwas zurückstellen jetzt. Wir kommen gleich noch einmal darauf zu sprechen. Wir halten fest auf jeden Fall, Gott möchte, dass wir anderen ihre Schuld vergeben. Das ist eine Tatsache, ja? Da sind wir uns alle einig. Gott will, dass wir anderen ihre Schuld vergeben. Genauso wie wir an anderen schuldig geworden sind, so werden andere auch immer wieder an uns schuldig. Sie mögen sich dessen bewusst sein oder auch nicht. Und nun sollen wir vergeben. Und das ist in unserem Leben immer wieder, und das, denke ich, geben wir alle zu, ein Wunderpunkt. Also wenn ich über solch ein Thema spreche, dann weiß ich treffe immer ins Schwarze. Weil wir alle unsere Not an dieser Stelle haben. In der einen oder anderen Weise. Der eine mehr, der andere weniger. Wir alle sind von anderen schon lieblos behandelt worden. Vielleicht sind wir zutiefst verletzt worden. Und dementsprechend reagieren wir dann. Und die Schrift sagt uns doch, wir sollen den anderen nichts nachtragen. Wir sollten das zudecken. Und wenn wir es vielleicht auch nicht vergessen können, was andere uns zugefügt haben, so sollten wir unser Verhalten ihnen gegenüber nicht davon abhängig machen. Wir haben in der Bibel ein wunderbares Beispiel dafür, dass es einem Mann gelungen ist, das zu praktizieren. Wir wollen aber auch hier hinzufügen, durch Gottes Gnade gelungen ist. Und das lesen wir 1. Mose Kapitel 50 und das will ich uns nicht vorenthalten. Das wollen wir uns jetzt noch einmal anschauen. Immer wieder komme ich auf Josef zu sprechen, ihr Lieben. Das ist für mich eine wunderbare Geschichte. Kann man unendlich viel lernen aus dieser Geschichte. Josef auch ein Typos auf unseren Herrn Jesus Christus. Und da heißt es hier, 1. Mose 50 ab Vers 15. Die Brüder Josefs aber fürchteten sich, als ihr Vater gestorben war, und sprachen, Josef könnte uns Gram sein und uns alle Bosheit vergelten, die wir an ihm getan haben. Darum ließen sie ihm sagen, dein Vater befahl vor seinem Tode und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, vergib doch deinen Brüdern die Missetat und ihre Sünde, dass sie so übel an dir getan haben. Nun vergib doch diese Missetat uns, den Dienern des Gottes deines Vaters. Aber Josef weinte, als sie solches zu ihm sagten. Und seine Brüder gingen hin und fielen vor ihm nieder und sprachen, siehe, wir sind deine Knechte. Josef aber sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, stehe ich denn an Gottes statt? Ihr gedachtet es böse mit mir zu machen, aber Gott gedachte es gut zu machen, um zu tun, was jetzt am Tage ist, nämlich am Leben zu erhalten, ein großes Volk. So fürchtet euch nun nicht, ich will euch und eure Kinder versorgen. Und er tröstete sie und redete freundlich mit ihnen. Josef sagt zu seinen Brüdern, ich stehe nicht an Gottes statt, ich bin nicht euer Richter. Wir denken an den Jakobusbrief, den wir ja zurzeit behandeln in den Predigten. Wer bist du, dass du den anderen richtest? Einer ist der Gesetzgeber und einer ist der Richter, der lebendige Gott. Wer bist du, dass du dich über den anderen erhebst, erhebst dich damit über das Gesetz, erhebst dich über Gott und machst dich selbst zum Richter. Setz dich auf den Richterstuhl. Wer bist du denn eigentlich? Josef sagt, ich stehe nicht an Gottes statt. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit der Übersetzung. Und die lautet, ich bin unter Gott. Ich stehe unter Gott. Und wenn ich euch jetzt die Bosheit, die ihr an mir verübt habt, vergelten wollte, würde ich mich über Gott stellen. Ich stehe aber unter Gott. Und wenn Gott euch vergeben hat, wer bin ich, dass ich euch diese Sünde und diese Schuld zurechnen sollte? Das ist es, was Josef hier sagen will. Das heißt, Josef ist vergebungsbereit. Es kommt daher, weil er die rechte Sicht von Gott hat und seiner Stellung unter Gott und nicht über Gott. Und das kann uns eine große Hilfe sein im Umgang mit anderen Menschen, denen wir etwas zu vergeben haben. Und trotzdem, und trotz allem, auch wenn wir das lesen, wenn wir uns da hinein vertiefen, wenn wir sagen, so ist es richtig, so sollte es sein in meinem Leben, trotzdem haben wir unsere Schwierigkeiten mit dem Vergeben. Und jetzt wollen wir kurz zurückkommen zu diesem Problem, das wir bereits angesprochen haben. Diese Vergebungsbereitschaft wird, um zurückzukommen hier auf diesen 12. Vers, diese Vergebungsbereitschaft wird hier also zur Bedingung gemacht dafür, dass Gott uns auch vergibt. Und stehen wir hier nicht vor einem unlösbaren Problem? Stehen wir hier nicht hilflos vor unserem Unvermögen, je nachdem, wie tief die Verletzung ist, die wir durch des anderen Schuld erlitten haben? Und müssen wir nicht manchmal auch zugeben, dass wir nicht einmal vergeben wollen? Wir sind nicht einmal willig dazu, ihr Lieben. Was machen wir, wenn uns das deutlich wird, dass Gott uns auch nicht vergibt, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben? Und jetzt merken wir wieder ganz neu, warum die Zuhörer am Ende der Bergpredigt so erschüttert sind. Kapitel 7, die Verse 28 und 29. Und es begab sich, als Jesus diese Rede vollendet hatte, dass sich das Volk entsetzte über seine Lehre. Denn er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Wenn das so ist, wenn das stimmt, was der Herr Jesus hier in der Bergpredigt ausführt, auch hier in diesem Vaterunser, wer kann dann selig werden? Wer kann dann selig werden? Das ist doch die Frage, die die Menschen damals bewegte. Deshalb waren sie so entsetzt, weil sie plötzlich in das Licht Gottes gestellt wurden, weil sie erkannten, was Gott eigentlich will in ihrem Leben. Und sie erkannten ihre Ohnmacht, ihr Unvermögen, ihre Sündhaftigkeit. Wer kann dann selig werden? Wenn Gott uns nur dann vergibt, wenn wir bereit sind, in vollkommener Weise dem anderen zu vergeben, ja, wer kann dann Vergebung seiner Schuld empfangen? Und genau dahin wollte unser Herr Jesus die Menschen haben und dahin will er auch uns haben, ihr Lieben. Und zwar immer wieder aufs Neue. Auch im Blick auf das Vergeben sollen wir in den Bankrott unserer selbstgerechten Art hineingeführt werden. Kommen wir doch mit unserem Unvermögen und unserer Unwilligkeit zu vergeben, den anderen aus seiner Schuld zu entlassen. Sonst binden wir ihn. Wir binden den anderen. Wir sollten ihn aber aus seiner Schuld entlassen. Kommen wir mit diesem Unvermögen und der Unwilligkeit zum Herrn Jesus. Klagen wir ihm doch unsere Not. Sagen wir doch zu ihm: Ich kann diese Bedingung nicht erfüllen, Herr Jesus. Es gelingt mir nicht. Immer wieder steigt die Bitterkeit hoch in meinem Herzen. Immer wieder fühle ich dieses Verletztsein. Immer wieder tut es mir weh, wenn ich nur daran denke. Und immer wieder gebe ich diesen Gedanken auch Raum. Viel mehr Raum, als ich sollte. Immer wieder. Ich werde einfach nicht damit fertig. Du weißt doch um diese Bitterkeit. Ich schaffe es einfach nicht. Lieber Herr, ich bin nicht besser als jener Schalksknecht, dem so viel vergeben worden ist und der doch hingeht und seinen Mitknecht würgt wegen einer kleinen, geringen Schuld im Verhältnis zu dem, was du mir vergeben hast. Immer wieder macht sich dieser Schalksknecht, diese Selbstgerechtigkeit in meinem Herzen bemerkbar. So selbstgerecht und hart ist mein Herz. Nun, ich muss euch sagen, ihr Lieben, mir hat das oft geholfen, um aus dem Dilemma herauszukommen, dem Herrn Jesus das einfach zu bekennen, wie es um mein Herz bestellt ist, dass ich nicht vergeben kann und dass ich nicht vergeben will. So komme ich zum Herrn Jesus. So darfst du auch kommen. Ist das nicht wunderbar, dass du so kommen darfst, als einer, der bankrott erklärt, der sich dessen bewusst geworden ist, bei ihm ist nichts zu holen, wie der Apostel Paulus das ausdrückt, in mir, in meiner Natur wohnt nichts Gutes, auch keine Vergebungsbereitschaft, keine Versöhnungsbereitschaft. Da ist lauter Unversöhnlichkeit. Da rechne ich dem anderen seine Schuld immer und immer wieder zu und binde ihn dadurch. Ich würge ihn, um einmal dieses Gleichnis vom Schalksknecht noch einmal aufzugreifen, ja? Er geht ja hin und würgt seinen Mitknecht wegen einer kleinen, belanglosen Summe, die dieser ihm schuldig war. So machen wir es auch, ja? Gott hat uns unendlich viel vergeben und wir gehen hin und würgen den anderen wegen einer kleinen, geringen Schuld. Herr, so bin ich. Und wenn ich so komme, dann kann mir auch wirklich geholfen werden, und zwar vom Evangelium her. Als solcher darf ich wissen, dass der Herr Jesus auch für mich selbstgerechten Pharisäer, für mich Schalksknecht, am Kreuz gestorben ist. Und nun darf ich vor Gott seine Bereitschaft und seine Willigkeit und seine Fähigkeit zu vergeben geltend machen. Diese Fähigkeit des Sohnes Gottes wird mir zugerechnet. So sind wir auch an dieser Stelle wieder mittendrin in der zugerechneten Gerechtigkeit Gottes in Christus. Ich bin nicht in der Lage zu vergeben, aber Christus an meiner Stelle hat vergeben, auch dem anderen vergeben. Was ich nicht vergeben kann und will von Natur aus, das hat Christus an meiner Stelle dem anderen vergeben. Das wird mir zugerechnet. Hier sind wir mittendrin im Evangelium, in der Glaubensgerechtigkeit. Da stehen wir mitten auf dem Boden der Gnade. Und da sind wir frei, ihr Lieben, wenn der Herr Jesus das an meiner Stelle getan hat, was ich nicht vermag, dann bin ich frei. Und dann darf ich getrost beten, Herr, vergib mir meine Schuld. Denn dann wird das, was hier im Nachsatz erwähnt wird, zu einer Tatsache. Und vergib uns unsere Schuld, wie wir auch vergeben unseren Schuldigern. Wörtlich, wie wir auch vergeben haben unseren Schuldigern. Wie denn vergeben haben? Dort am Kreuz, in der Person unseres Stellvertreters, habe ich vergeben. Er hat an meiner Stelle vergeben. Da darf ich doch ganz getrost sein, das ist doch jetzt eine Tatsache, das ist keine Bedingung, die ich zu erfüllen habe, sondern das ist eine Tatsache vom Kreuz her. Und nun wirkt der Heilige Geist, und das ist die Frucht der Glaubensgerechtigkeit, nun wirkt der Heilige Geist aus Gnaden einen Entschluss in meinem Herzen, im Namen Jesu zu vergeben. Das ist die Folge davon, die Folge der Glaubensgerechtigkeit. Merken wir, wir müssen die Dinge fein auseinanderhalten. Wir kommen erst vom Kreuz her, immer vom Kreuz her. Das, was wir in der Praxis empfinden, was wir fühlen, was wir glauben, ist immer unvollkommen. Ja? Aber das, was der Herr Jesus an meiner Stelle vollbracht hat am Kreuz, ist vollkommen. Das gilt. Und das ist die Grundlage, auf der ich zu ihm kommen darf und täglich um Vergebung meiner Schuld bitten darf. Weil das andere erfüllt ist in Christus, grundsätzlich. Nun wirkt der Heilige Geist auch etwas davon in meinem Herzen. Und der Heidelberger Katechismus, und damit komme ich jetzt zum Schluss, der Heidelberger Katechismus hat das in wunderbarer Weise zum Ausdruck gebracht. Da bin ich beinahe drüber gestolpert, als ich das hier las, als ich das nachgelesen habe. Frage 126, natürlich weiß jeder unter uns, wie diese Frage lautet. Frage 126 lautet also, ich helfe euch und mir auch. Worauf richtet sich die fünfte Bitte? Worauf richtet sich die fünfte Bitte? Vergib uns unsere Schulden, also Antwort, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Das bedeutet, rechne uns armen Sündern alle unsere Missetaten und das Böse, das noch immer an uns haftet, um des Blutes Christi willen nicht an. Und jetzt kommt es. Da geht es um diesen zweiten Satz. Wie auch wir als Zeugnis deiner Gnade, den ernsten Vorsatz in uns finden, von Herzen unseren Nächsten zu verzeihen. Das ist die Frucht der Glaubensgerechtigkeit. Dass wir durch seine Gnade, nun auch durch den Heiligen Geist gewirkt, die Willigkeit empfangen, die Bereitschaft empfangen, dem anderen im Namen Jesu zu vergeben. Und wo ich das noch nicht so empfinde, da darf ich trotzdem fußen auf dem, was Christus an meiner Stelle als mein Stellvertreter vollkommen getan hat, nämlich dem anderen seine Sünden zu vergeben. Das gilt mir. So haben wir es also in dieser Bitte nicht mit einer Bedingung zu tun am Ende, im Sinne des Gesetzesbundes, sonst könnte niemand unter uns freimütig um die Vergebung seiner Schuld beten. Und ich wünsche uns allen, dass wir hier getrost werden an dieser Stelle. Besonders solchen unter uns, die vielleicht große Gewissensnöte haben, sich viel Mühe geben zu vergeben und es doch nicht schaffen. Die spreche ich jetzt mal in Sonderheit an. Es wäre ja auch gut, wenn andere, die immer so einfach darüber hinweggegangen sind, ja, über diese Bitte mit diesem Zusatz, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, die ständig, ohne sich groß Gedanken zu machen, über ihre Bitterkeit und über ihre Unversöhnlichkeit hinweggegangen sind. Es wäre natürlich auch eine wunderbare Sache, wenn solche, sollte es sie unter uns geben, jetzt einmal erweckt würden in ihrem Herzen. Und mal erkennen würden, was Gott eigentlich da erwartet. Aber diejenigen, die das erkannt haben, werden getröstet durch das Evangelium. Und das wünsche ich von ganzem Herzen. Getröstet durch das, was Gott in Christus auch hier an dieser Stelle für uns getan hat. Ich schließe ab mit einem Vers. Die Sündenschuld, sie bringet mir das ewige Verderben. Doch unterm Kreuze, Herr, bei dir kann ich das Leben erben. Dort sehe ich, wie du mich liebst. Da lerne ich, wie du vergibst, auch anderen gerne zu vergeben. In Christus Jesus. Amen.